Hast du dir einmal vorgestellt, wie es wäre, wenn Jesus noch auf Erden wäre? Wäre es nicht faszinierend, ihn zu beobachten, wie er redet, wie er auf einzelne Personen eingeht und wie er Wunder tut? Sturmstillung, Heilung, ist nicht wunderbar? Wie schön wäre es, wenn du ihm endlich mal all deine persönlichen Fragen stellen könntest, die dich die ganze Zeit schon quälen, dein ganzes Leben lang. Und einfach mal in Ruhe mit ihm Abend zu essen, ihn auszufragen und einfach zu genießen, wie er dich lehrt. Wäre das nicht wunderbar? Aber halt, du wachst auf aus deinem Tagtraum. So schön diese Vorstellung ist, Jesus mit den eigenen Augen auf Erden zu sehen, es wäre, glaube ich, Chaos. Viele Tausende, Hunderttausende oder vielmehr Millionen Leute würden das Gleiche wollen wie du. Sie würden Jesus nachlaufen, sie würden ihn beobachten, sie wollten all ihre Fragen stellen. Und du könntest dann irgendwo aus der Ferne, vielleicht mit dem Fernglas, vielleicht mit dem YouTube-Livestream sehen, wie Jesus so unterwegs ist. Und ich glaube, deine Hoffnung, deine Vorfreude wäre ganz schnell Enttäuschung gewichen. Und der Text heute und Christi Himmelfahrt konfrontiert uns mit der Frage, ist Jesu Himmelfahrt ein Grund zu Trauer oder zu Freude? Denn wie wir in dem Text sehen, war es für seine Jünger erstmal nur Grund zu Trauer. Ich lese aus Johannes 16, 5 bis 7, das ist die Seite 128 im hinteren Teil. Johannes 16, 5 bis 7. Wir hören auf Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn euch senden. Ich bete noch mit uns. O lieber Vater, unser treuer Gott und König, lass uns mehr verstehen, was du uns durch Himmelfahrt sagen möchtest. Lass uns sehen, dass es ein Feiertag ist. Und lass uns erkennen, wie sehr wir dich brauchen und wie wunderbar deine Hilfe zu uns ist. Amen. Wie Matthias gesagt hat, Himmelfahrt ist ein Feiertag, daher erstens, sei nicht traurig, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Im zweiten Punkt wollen wir schauen, dass wir uns freuen können, das Geschenk des Heiligen Geistes zu haben. Also erstens, sei nicht traurig, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Für die Jünger war es erstmal ein Grund zur Trauer. Wir lesen, ihr Herz war voller Trauer. Warum? Wie können wir uns das vorstellen? Welche Erwartungen wurden von ihnen getäuscht? Und warum stellen sie überhaupt keine Fragen? Sie schweigen doch nur. Ich möchte es anhand eines Bildes erklären. Es ist wie bei einem kleinen Jungen. Sein Vater hat ihm versprochen, Fußball zu spielen. Und der Junge freut sich schon die ganze Zeit darauf, endlich mit dem Papa Fußball spielen zu können. Aber jetzt die Enttäuschung. Der Vater kommt: Entschuldigung, mein Sohn, ich wurde zum Notfall gerufen, ich muss los. Und der Sohn reagiert wie auch die Jünger, nicht nüchtern. Oh, Papa, schön, dass du jemandem helfen kannst. Es ist gut, geh, helf den Leuten. Nein, er ist nur auf sich fokussiert und sagt, warum musst du gehen? Ich habe mich doch so gefreut aufs Fußballspielen. Es war abgesprochen und ich freue mich doch schon die ganze Zeit drauf. Das ist richtig blöd, Papa. Aber der Vater ist schon längst weg und der Junge besuhlt sich in seinem Mitleid. Selbstmitleid. Warum sind die Jünger voll Trauer? Seit Kindheitstagen wurde ihnen doch gesagt, der Retter würde kommen und sie befreien. Ihre Hoffnung war es endlich, dass sie von diesen blöden Römern befreit werden, die sie die ganze Zeit unterdrücken. Sie können nicht frei leben. Und jetzt sagt Jesus, ich gehe. Aber die Römer sind noch da. warum sind wir jetzt Jesus 3 Jahre treu nachgefolgt? Warum haben wir all das auf uns genommen? Warum haben wir unser Fischer-Business aufgegeben? Warum habe ich meine Zollstätte losgelassen, wo ich so viel Kohle gemacht habe? Warum das alles? Die Erwartungen und Hoffnungen zerschmettert. Wir können die Reaktion, denke ich, gut nachvollziehen. 3 Jahre lang hoffen sie auf diesen Augenblick. Befreiung, Herrschaft von Jesus. Er sagt, er geht. Und noch dazu ihr geliebter Lehrer, den sie so schätzen gelernt haben, dem sie so viel erlebt haben. Wie sollen sie jetzt ohne ihn weitermachen? Da ist nur vergangene Hoffnung. Und wir können fast schon sehen in diesem Text, wie all ihre Vorstellungen wie so Seifenblasen zerplatzen. Sie sehen nur ihren persönlichen Verlust. Jesus geht. Sie fragen auch nicht weiter. Sie sind betrübt, Trauer betrübt. In Trauer stellen wir nicht, oft nicht die weiteren Fragen. Alles war umsonst, oder? Doch was sie zu diesem Zeitpunkt nicht sehen und verstehen, ist, was Jesus tut. Wie bei dem Kind, das nicht versteht, dass sein Vater zu einem Waldbrand gerufen wurde, der auf die Stadt zurast und er mit der Feuerwehr und mit den Einsatzkräften diesen Waldbrand aufhalten muss. So sehen die Jünger nicht, dass Jesus etwas viel Schlimmeres und Größeres als einen Waldbrand löschen muss. Jesus hat nicht die Römer vor Augen, sondern wir sehen, er ist gekommen, um Sünder zu retten. Ihm geht es nicht um die Wiederherstellung nur von Israel. Ihm geht es um die Wiederherstellung der ganzen Welt, die von der Sünde geplagt ist. In den nächsten Stunden werden ein Mob Pharisäer ihn wegholen. Er wird von den Römern, von denen sie Befreiung erhoffen, ans Kreuz geschlagen. Warum? Wegen deiner, meiner, wegen ihrer Sünde. Was macht Sünde so schlimm, dass Gott selbst ans Kreuz gehen muss? Es ist, und ich liebe diese Definition, fehlgeleitete Liebe. Wir lieben andere Dinge mehr als Gott. Wir lieben nicht Gott, wie er ist und was er möchte, sondern wie auch die Jünger lieben wir unsere eigenen Vorstellungen von Gott. Wir gehen unsere eigenen Wege. Und wenn Gott uns dabei hilft, ist auch schön. Aber am Kreuz sehen wir, wie schlimm das eigentlich ist. Und Jesus geht ans Kreuz und dort beweist er seine Liebe zu uns, dass er an unserer Stadt dort hängt. Nur deshalb können wir eine lebendige Beziehung haben. Nur deshalb können wir wieder Hoffnung haben. Und da würde ich dich fragen, liebst du Gott von ganzem Herzen? Oder liebst du etwas anderes? Ich möchte dir zurufen, Jesu Liebe am Kreuz zu sehen. Er hat dir ermöglicht, wieder mit dem Gott, der dich geschaffen hat, mit dem, wie man Daniel 7 gesehen hat, der auf dem Thron sitzt, versöhnt zu sein. Und deshalb geht er, weil er die Sünde und den Tod besiegt. Seine Aufgabe auf Erden als Mensch ist fertig. Er muss hier nicht mehr sein. Er geht, um zu regieren. Er ist aufgefahren und damit zeigt er, ich habe gewonnen. Ich habe die Sünde besiegt und den Tod. Er ist König und Herr. Und eines Tages werde ich von da wiederkommen. Und genau das ist die Aufgabe, die die Jünger bekommen, wovon wir gelesen haben. Ihr sollt diese Botschaft der Versöhnung mit Gott jetzt weitergeben. Wunderbare Auswirkung, ein wunderbarer Ausblick, oder? Die, die voll Trauer sind, die Angst haben, die zweifeln, die sogar im letzten Augenblick noch Jesus fragen, wirst du diese Königsherrschaft, von der wir geträumt haben, aufrichten? Er sagt, er geht. Aber ich bin bei euch. Ihr sollt das weitergeben, was ich euch gesagt habe. Und weil Jesus weiß, dass sie schwach sind, schickt er den Tröster, den Heiligen Geist. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Freu dich über dieses großartige Geschenk des Heiligen Geistes. Okay, nochmal zur Wiederholung. Das tiefe Problem der Sünde ist gelöst. Aber sie sind noch hier auf Erden. Jesus hat die Herrschaft angetreten. Wir sehen es aber noch nicht auf Erden, oder? Es ist noch alles entstellt. Sie sollen das weitergeben. Und genau deswegen bekommen sie den Geist, den Tröster. sie selbst und wir sind schwach, wir sind ängstlich. Die Aussicht, in die ganze Welt zu gehen und einer Welt zu verkünden, die Gott hasst, wir haben es doch am Kreuz gesehen, die ihn abgelehnt hat, die nicht erkennen will, dass sie sündig ist, da braucht es viel Mut und Kraft und Überzeugung. Und deswegen will ich mit uns darüber nachdenken, was es bedeutet, dass der Geist gekommen ist. Und ich will es anhand der Stelle aus 2. Korinther 4, 7 und 9 tun, die in meinen Augen wunderbar ergänzt, was Jesus hier ankündigt, dass der Tröster kommt. Und es heißt in 2. Korinther 4, 7 bis 9, und da beschreibt Paulus eben genau diesen Dienst, den die Jünger machen sollten. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in unserem Körper, damit die überschwängliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben. Uns ist bange, aber wir zweifeln nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das ist das Wirken des Geistes. Lass uns darüber nachdenken, was das für uns, zuerst für die Jünger und dann auch für uns bedeutet. Jesus weiß um die Schwäche, um die Ängste der Jünger. Auf sich gestellt haben sie keine Chance. Wenn vor ihnen Hunderte oder Tausende voll Hass stehen, wie sollen sie da zuversichtlich bleiben? Zu groß ist die Aufgabe, zu groß die Feinde. Aber genau deshalb schickt Jesus den Heiligen Geist, der hier wunderbar ergänzt zum Tröster, als diese überschwängliche Kraft von Gott bezeichnet wird. Und so erfüllt auch Jesus sein Versprechen: Ich bin alle Zeit bei euch, weil er durch seinen Geist in uns kommt. Jesus weiß, dass die Botschaft der Versöhnung, er weiß, dass es eine schwierige Botschaft ist. Erstmal ist es eine schlechte Botschaft, weil sie sagt, du bist nicht richtig. Deine Beziehung zu Gott liegt im Argen. Du bist nicht versöhnt. Und weil wir sehr ungern hören, und schon damals, dass wir sündig sind, weiß Jesus, dass seine Jünger hart bedrängt werden. Wir sind hart bedrängt. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, sehen wir, wie schnell das kommt, wie schnell sich das bewahrheitet. Doch, sie werden nicht in die Enge getrieben. Warum nicht? Der Geist führt in die weite und tiefe Liebe Jesu, die er für sie hat, aber auch für die Welt. Deswegen die Botschaft der Versöhnung. Deswegen nur können sie die Bedrängnis aushalten, weil Jesu Liebe sie trägt und ihnen einen weiten Raum gibt. Jesus weiß, dass sie in vielen Situationen Angst und Bange sein werden. Manche Probleme sind so riesig, so groß, manche Situationen so aussichtslos, es scheint einen zu überwältigen. Aber Jesus zeigt durch seinen Geist, ihr müsst nicht verzweifeln. Ich habe die Kontrolle und ihr habt eine lebendige Auferstehungshoffnung in euch. Ich trage euch durch. Ihr seid wegen mir in Bedrängnis. Deswegen kann Paulus auch im Gefängnis singen. Jesus weiß, dass sie wegen ihm Verfolgung leiden werden und dafür ins Gefängnis kommen, gefoltert werden, verhöhnt und verspottet werden und auch getötet werden. Aber sie sind nicht verlassen in all dem. Wie denn auch? Jesus ist durch seinen Geist in ihnen und er tröstet sie und zeigt ihnen, das Leben haben sie schon. Der Tod ist jetzt nur noch die Eingangstor zu ihm. Und Jesus weiß auch, dass sie Unterdrückung erleiden werden. Wie wir am Sonntag von Sammy gehört haben, ist Ungerechtigkeit überall. Und auch das erleben sie. Sie sind Bürger zweiter Klasse, sie wurden ausgestoßen aus ihrer Kultur, sie wurden als Feinde deklariert. Und auch dort, wo sie hingegangen sind, wurden sie abgelehnt und unterdrückt. Immer und immer wieder werden Christen unterdrückt wegen dieser Botschaft. Aber deshalb kommen sie ja nicht um. Die Ungerechtigkeit zerstört sie nicht, weil der Geist in ihnen zeigt, die Gerechtigkeit vor Gott, die gebe ich dir. Die hast du durch die Versöhnung mit Gott in dir. Und er tröstet sie und zeigt, dass er eines Tages alle Ungerechtigkeit richten wird. Er zeigt ihnen, ihr seid meine Kinder. Die Ungerechtigkeit, sie bringt euch nicht um. Und in all den Situationen haben sie gelernt, dass Jesus seine Worte wahrgemacht hat. Sie erleben, Jesus ist mit ihnen in all ihren Schwierigkeiten. Ob sie auf Reisen waren, ob sie in Palästen vor Königen verkündigen mussten oder ob sie im Gefängnis waren, überall ist der Tröster mit ihnen und stärkt sie und hilft ihnen. Liebe Gemeinde, wir sind nicht auf unsere eigene kleine Kraft angewiesen. Das macht uns der Text heute deutlich. Das zeigt uns auch 2. Korinther 4. Die Bibel will uns zeigen, das Gleiche, was hier bezeugt wird, was Jesus seinen Jüngern zuspricht, das gilt auch für jeden von uns, der an Jesus glaubt. Wir leben hier jetzt keine Verfolgung, aber wir sehen bei unseren Geschwistern weltweit, da ist sehr viel Verfolgung. Aber diese Verfolgung hat nicht das letzte Wort, weil immer wieder hören wir doch von diesen Berichten, Jesus ist mit dabei. Er schenkt ihnen Liebe und Vergebung für die Verfolger. Er begleitet sie im Gefängnis. Es gilt heute noch genauso. Wir kennen es aber sehr gut, dass wir bedrängt werden. Und das auf verschiedenste Weise. Vielleicht durch deinen Chef auf der Arbeit, der dich sehr ungerecht behandelt, dich bedrängt und dir scheint es, als wäre die Luft irgendwann zugeschnürt und du hast gar keine Lust mehr, auf die Arbeit zu kommen. Oder die Sünde, die du immer noch tust und die dich immer wieder bedrängt und überwältigt, wird es denn irgendwann mal aufhören, du enttäuscht bist? Oder durch deine eigene Familie, die Jesus nicht lieben, ihn sogar hassen und dich bedrängen. Aber in allem will ich dir zusprechen, Jesus ist mit dabei. Der Heilige Geist, der Tröster, will dich in diese weite Liebe Jesu führen. Ich will dir an der Stelle ein kleines Zeugnis geben, wie ich das erleben durfte bei meinen Eltern. Als mein Vater 62 war, hat er diese Diagnose bekommen, ALS, du hast 3 bis 5 Jahre zu leben. Das hat ihn sehr hart bedrängt. Er wusste erstmal nicht weiter. Er hat es auf sich geschoben, wo habe ich gesündigt in meinem Leben? Wo ist irgendwas nicht in Ordnung? Und diese Bedrängnis, das war teilweise nicht einfach auszuhalten, auch zu Hause. Es war sehr schwierig anzuschauen. Und ich bin dankbar, dass ich und andere meiner Geschwister diese Möglichkeit hatten, ihnen diese Liebe Gottes zu zeigen. Dass es nicht seine Sünde der Grund sein muss, dass er leidet. Und dass er diese lebendige Hoffnung hat. Und dass es nicht bedeutet, dass Jesus ihn nicht mag, sondern er liebt ihn auch gerade in dieser Zeit. Und auch an meiner Mutter durfte ich sehen, wie sie getragen und gehalten wurde. Diese Bedrängnis, sie konnte nur ein Stück weit für Not sorgen. Aber mit der Zeit, wo die Wahrheit der Liebe Gottes und diese Hoffnung da war, hat es immer mehr in die Weite geführt. Bis Leute sogar gesagt haben aus dem Dorf, der strahlt immer, der ruht so in sich selbst. Ich so, nee, keine Chance. Der ruht in Gott. Und das ist, was der Tröster in uns tut, in der Bedrängnis. Vieles macht uns Angst und Bange in dieser Welt. Krankheit, wie auch bei meinem Vater. Immer wieder. Wie wird es weitergehen? Wer wird mir helfen? Vor Arbeitskollegen Christus zu bezeugen, kann uns Angst und Bange machen. Wie wird es dann, was sind die Konsequenzen daraus? Die politische Lage, wie wird es weitergehen? Wird es nur bei den Spritpreisen bleiben? Oder wird es noch schlimmer? Aber in all dem dürfen wir wissen, durch den Heiligen Geist hast du, lieber Christ, eine lebendige Hoffnung. Wir als Gemeinde haben eine lebendige Hoffnung. Und wie Sammy das so schön am Anfang gesungen hat in seiner Predigt, Gott hält die ganze Welt und auch dich in seiner Hand. Und vielleicht wirst du auch wegen deiner Liebe zu Jesus unterdrückt, benachteiligt, gemobbt. Auch das ist ganz real, passiert immer wieder. Wie kannst du denn diesem Jesus nachfolgen? Eine Botschaft der Schwäche, das wollen wir schon mal gar nicht hören. Wir wollen stark sein, wir wollen viel machen. Aber ich will dir zusprechen, diese Leute, die dich bedrücken, sie haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat der, der kommen wird, um zu richten. Und er will dir zusprechen, du bist mein Kind, ich bin bei dir. Ich unterdrück dich nicht, sondern ich helfe dir. Und wie macht der Geist das konkret im Alltag? Macht er das immer nur irgendwie aus innen heraus? Ist es irgendwie ein Gefühl oder ein Erleben? Wie können wir das sehen? Und ich liebe diese wunderschönen Standardantworten immer mehr. Muss ich euch ehrlich sagen. Es geht doch um diese Einheit, diese lebendige Beziehung in Christus. Und er hat uns diese wunderbaren Mittel gegeben, dass wir diese Botschaft immer und immer wieder in unserem Alltag haben. Wir haben uns als Gemeinde. Der Geist vereint uns in einem Leib. Wir gehören zusammen. Und so will der Geist durch uns vielleicht dem anderen etwas zusprechen, den Trost, diese Not zu lindern, da zu sein, diese Liebe sichtbar zu machen. Das können wir als Gemeinde wunderbar tun. Das will der Geist durch uns tun. Der Geist tröstet so praktisch im Gebet. Wir sollen mit unserem Flehen kommen. Wir sollen zu ihm flehen und nicht aufhören, wie diese Witwe, die den Richter bestürmt, so sollen wir umso mehr in all unserer Not zu Jesus kommen und er zeigt, er regiert. Er zeigt, er wird das gut machen und er hilft uns. Und wir haben dieses wunderbar kostbare Wort, das jetzt schon so viele Jahrtausende bewahrt ist, das jeden Test der Zeit bestanden hat. Und was will dieses Wort uns tun, das von diesem Tröster inspiriert ist, eingehaucht ist und so auch in unsere Herzen etwas bewirken möchte? Es heißt in Römer 15, Vers 4 treffend, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Warum? Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Hoffnung, die jetzt schon real ist und die uns führen wird bis in den Himmel. Und ich will mit dieser Frage enden an uns. Lebst du mit diesem Bewusstsein? Leben wir als Gemeinde mit diesem Bewusstsein? Der Tröster ist alle Zeit da. Diese Kraft, wir müssen gar nicht selber tun, als wären wir stark. Hör auf damit. Gott will dir heute zusprechen, ich bin stark in dir und ich helfe dir. Und ich bin überzeugt, wenn wir mehr und mehr erleben, was Himmelfahrt bedeutet, dass es gut ist, dass Jesus nicht mehr als Mensch hier ist, sondern dass er durch seinen Geist in uns allen ist, alle Zeit, an jedem Ort, dann können wir uns immer mehr freuen über diesen Freudentag. Dann ist es der wahre Vatertag, wenn wir so wollen, weil wir mit dem ewigen Vater, mit unserem himmlischen Vater verbunden sind. Und dann können wir das feiern, jeden Tag, mehr und mehr, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können, der uns erlöst hat. Amen. Ich bete mit uns. Vater, hab Dank, dass Himmelfahrt ein Feiertag ist. Dass wir es feiern dürfen, dass du in uns wohnst und alle Zeit mit uns gehst. Und ich bete, dass du uns tröstest und ermutigst darin und dass du uns ein neues Bewusstsein schenkst, dass wir mit dir leben, dass du mit uns gehst, überall wo wir sind. Dass du uns in die Weite führen möchtest. Ich bete, dass du uns einander gebrauchst dazu, dass wir uns das zusprechen und die Liebe und diesen Trost fördern untereinander. Danke, dass du mit uns gehst und uns dabei hilfst und so geduldig mit uns bist. Amen.